sammeln wollen, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Kennt ihr das Bild? Eine Henne mit ihren jungen Küken. Also Küken sind eigentlich immer jung, aber ist gleich. Die sammelt ihre Küken. Wisst ihr, wie sie das macht? Ich kenne das Bild. Als Bub, das hat sich mir eingeprägt, die tut ihre Flügel ausweiten und nachher tut sie die so reinstupfen. Von beiden Seiten verlagert das Gewicht ein bisschen nach vorne, bis alle Küken unter ihr sind. Und wenn nötig, nimmt sie den Kopf und den Schnabel, um dann den, der auch noch will, oder nicht will, eben unter sie, dass der auch noch drunter geht. Und sie gibt erst Ruhe, wenn alle drunter sind. Sie ist mega in Betrieb. Die gibt keine Ruhe, bis alle dann schön versammelt sind. Und dann sitzt sie ab. Und dann hat sie eine Hennenruhe. Jesus sagt dann aber einen Nachsatz: Aber ihr habt nicht gewollt. Das deutet darauf hin, dass es freiwillig ist. Gott sucht sich ein Volk, Gott sucht dich und mich, aber es ist freiwillig. Niemand muss da sein heute Morgen. Oder ist jemand gezwungen worden? Vielleicht von der Ehefrau? Ja, das gibt es manchmal. Das kann sogar ein Segen drauf sein. Aber es ist freiwillig. Gott sucht sich ein Volk von freiwilligen Männern und Frauen. Und sein Bestreben ist, dass Menschen sich um ihn sammeln. Wir sehen das durch die ganze Bibel durch, am Anfang, Schöpfungsgeschichte. Gott geht in der Abenddämmerung spazieren und er sucht, er ruft: Adam, wo bist du? Er sucht das Gegenüber. Der Mensch ist als Gegenüber geschaffen worden von Gott. Und in dieser Ebenbildlichkeit, wie Gott uns geschaffen hat, sind wir überhaupt fähig, Liebe zu empfangen und Liebe weiterzugeben. Und dann sehen wir auch, wie Gott ein ganzes Volk auserwählt, das anfängt mit dem Abraham, der sagt, er sagt zum Abraham: Ich segne dich, ich bin mit dir. Ich mache aus dir ein grosses Volk. Ich werde dich segnen, damit du ein Segen bist für alle Nationen. Und in dem Bund, den Gott mit dem Abraham schließt, da tut nachher der Mose das dem Volk vermitteln, was Gott gemeint hat. Zum Beispiel an x Stellen, können wir das nachlesen im 5. Buch Mose, da heißt es: Liebt den Herrn, euren Gott. Und dann kommt etwas noch nachträglich als zweites: Und lebt so, wie es ihm gefällt. Ein anderer Vers: Liebt den Herrn, euren Gott. Dient ihm von ganzem Herzen. Oder ein anderer Vers: Liebt den Herrn, euren Gott. Folgt immer seinen Wegen. Zuerst ist immer die Liebe, die Beziehung zu Gott. Das Erste. Wir sind in eine Beziehung geschaffen worden, in eine Beziehung gerufen worden. Oder an anderer Stelle heißt es: Ihr sollt den Herrn, euren Gott, lieben und auf ihn hören. Am Anfang geht es immer um die Beziehung. Und im Neuen Testament können wir die Gedanken weiterverfolgen. Zwei Stellen daraus, Epheser Brief, Kapitel 1, heisst: Wir sind geschaffen zum Lob von seiner Herrlichkeit. Oder Kolosser 1, 16, sagt der Paulus: Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Wir sind durch ihn geschaffen. Ja, die ganze Schöpfung, alles, was lebt, ist geschaffen worden, ins Leben gerufen worden von Gott, zu ihm hin. Ist das nicht schön? Du und ich, wir sind geschaffen worden als Gegenüber und als Herrlichkeit von Gott. Ist das nicht genial? Der Gott, wo wir sagen, er ist der Ursprung von allem Leben, er ist der, der das Leben geschaffen hat, er ist der Gott von allen Göttern, König von allen Königen, der ruft dich und mich zu sich. Ist das nicht eine super Botschaft? Und ein grosser König, zu dem gehört auch ein grosses Volk. Also, wir sind da nur ein kleines Häufchen. Natürlich im Wissen, dass es Haufen andere Gemeinden gibt in dieser Stadt, in dieser Region, in unserem Land. Aber zum grossen König gehört auch ein grosses Volk. Oder? Amen. Und ich wünsche mir, dass auch wir als Grüppli noch ein bisschen zulegen können. Oder neue Grüppli bilden können. Wo auch immer. Ob das in Indien ist oder irgendwo am anderen Ende dieser Welt. Es heisst dann auch, Psalm 22, Gott wohnt, also oder er thront im Lobgesang von seinem Volk. Dort, wo sein Volk sich sammelt, dort wohnt Gott. Dort ist Gott gegenwärtig. Unsere erste Berufung als Gemeinde ist, sich zu versammeln um den Gott. Ich möchte euch zwei Beispiele geben aus der Bibel, das Vorbild von Jesus als erstes. Wie hat Jesus die Beziehung zum Vater praktiziert? Wie hat er Gott gesucht in seinem Leben? Lukas 6, 12 und folgende. In dieser Zeit stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Es war eine Zeit, nicht ganz am Anfang von seinem Dienst, sondern er hat bereits angefangen zu wirken. Es sind schon Tausende von Menschen ihm nachgefolgt. Es heisst, ein bisschen weiter vorne, vor dieser Stelle, alle wollten hören, was er von Gott erzählt. Und so hat es eine grosse Menschenmasse gegeben, die hat zuhören wollte, die hat eine Berührung haben, ein Heiliger Leben, wo Jesus dort war. Und es heisst dann, er ist am Abend auf den Berg aufgestiegen. Und ich stelle mir das so vor, dass die grosse Menschenmenge, die da am Anfang war, immer kleiner und kleiner geworden ist. Es hat ältere Leute gegeben, die haben nicht mehr mögen. Die haben gesagt, mir ist zu weit, nicht aufzusteigen, ich muss heim. Andere haben gesagt, oh, jetzt fängt dann bald das EM-Spiel an, ich muss sofort heim. Ein bisschen weit hergeholt natürlich. Aber vielleicht andere Gründe gehabt. Morgen hast du Schule, hat vielleicht ein Vater gesagt zu seinem Sohn. Wir müssen heimgehen, es dunkelt schon. Andere hatten Hunger oder Durst, dass sie gesagt haben, wir kehren um. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einen Vater hatte, der sein krankes Kind Jesus nahegetragen hat und denkt hat, wann kommt Jesus wieder? Wieso läuft jetzt da der Hügel drauf? Ich mag nicht mehr. Ich wünsche mir, dass er jetzt meinen Sohn heilen würde. Jesus ist einfach gegangen. Der Hügel drauf und die Menschengruppe ist immer kleiner und kleiner geworden. Am Schluss hat er auch die noch zurückgelassen. Er hat die warten lassen. Er hat sich gesammelt um Gott. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Gruppe, die noch zurückgeblieben ist, dann das Feuerchen gemacht hat. Und dass Maria, die Mutter von Jesus, auch dabei war. Und dann die Leute, wie sie diskutiert haben, ja, wieso ist jetzt Jesus nicht da? Wieso kommt er jetzt nicht zu uns? Wir haben doch jetzt Not. Wieso tut er jetzt nicht meinen Sohn heilen? Dass Maria, das war eine weise Frau, dann sie beruhigt hat und gesagt, hey, mach nicht so ein Geheu. Der kommt dann schon wieder zurück, aber der muss jetzt Zeit haben mit Gott, mit seinem himmlischen Vater. Das hat er schon immer wieder gemacht. Und dann hat sie wahrscheinlich erzählt, wo Jesus 12 war, wo sie in den Tempel gegangen sind und nachher Jesus lieber im Haus von seinem Vater geblieben ist, als dass er mitgegangen wäre, wieder heim mit ihr. Maria hat die sicher gut können besänftigen. Wartet nur. Jesus kommt dann schon wieder. Aber er braucht jetzt Zeit mit dem Vater. Er braucht Zeit mit Gott. Und dann lesen wir weiter. Er betete die ganze Nacht. Als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Wow. 12 Jünger. Ich hätte die Augenwelle gesehen von den Jüngern. Ich meine, die haben ja irgendwie einen geschichtlichen Hintergrund schon gehabt. Und haben gesagt, was, wir sind 12? 12, genauso viel, wie es Stamm gegeben hat im Volk Israel. Was hat das zu bedeuten? Und er nennt uns Apostel. Wir sind Gesandte. Da ist etwas losgegangen in ihren Köpfen. Jesus hat 12 rausgerufen, die er Apostel genannt hat. Und dann lesen wir in der Parallelstelle im Markus-Evangelium 3, Vers 14, die 12 Apostel, besonders für die hat das gelten. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Das ist die erste Berufung. Bei ihm bleiben und in dem in ihm oder bei ihm bleiben, werden sie automatisch von ihm lernen. Ihre erste Berufung als Jünger, als Apostel war, sich um den Jesus zu sammeln. Bei dem Jesus zu bleiben. Tag und Nacht von ihm abzuschauen, wie er dann mit Stress umgeht. Wie er mit Problemen und Herausforderungen umgeht. Schauen wir das zweite Beispiel an. Wie haben das die Jünger nachher umgesetzt? Das Vorbild, das ist interessant, das Vorbild von Jesus hat die Jünger geprägt. Ist ja, wie kann es nicht anders sein? Aber es ist interessant, das zu beobachten, dass die Jünger das nachher auch praktiziert haben. So wie es Jesus ihnen vorgelebt hat. Apostelgeschichte 2, 42 und folgende. Eine ganz bekannte Stelle, für viele von euch wahrscheinlich. Einmütig und mit grosser Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Also da redet Autor ja von Tausenden von Menschen, die Pfingsten zum Glauben gekommen sind. Einmütig und mit grosser Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Was haben sie gemacht? Sie sind zusammengekommen. Sie haben Gott gesucht. Sie haben Gott angebetet. Natürlich hat man im Tempel ja nicht nur das gemacht, man hat auch gelehrt, man hat auch diskutiert, man hat auch ja, organisiert, dort wo Nöte waren bei Menschen, dort hat man Hilfe organisiert. Und dann lesen wir weiter. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Was haben sie da? Die ersten Jünger. Was hat die Gemeinde ausgemacht? Sie haben sich getroffen, hin und her, in den Häusern, haben miteinander gegessen, haben Leben geteilt, Freude und Leid. Sie haben das Mahl vom Herr, also das Abendmahl, wie man das so nennt, gefeiert. Und sie haben das gemacht in einer grossen Freude. Überschwänglich. Freude heisst es da. Und mit einer aufrichtigen Herzlichkeit. Und sie haben in allem, was sie gemacht haben, Gott dir geben. Unsere erste Berufung als Gemeinde ist sich, wie die erste Gemeinde, sich zu versammeln um den Gott. Den Gott zu suchen. Sei das in dieser Gruppe, in einer grösseren Familie heute Morgen, sei das unter der Woche, in einer Dienstgruppe, in einer Kleingruppe, irgendwie Teams, wo man miteinander etwas unternimmt, wo man etwas macht, wo man miteinander zusammenarbeiten tut. Unsere erste Berufung ist als Gemeinde, sich zu versammeln um den Gott. Damit wir ihm die erste Liebe schenken können. Unsere erste Aufmerksamkeit gehört ihm. Niemand anderem. Ich möchte das da mal illustrieren. Der Flipchart, ich tue mal das. Jesus ist Zentrum, da mit dem Kreuz symbolisieren. Und dann brauche ich drei Namen. Drei Namen von unserer Kirche, von unserer Gemeinde. Welchen Namen darf ich brauchen? Peter. Gut. Peter, weiter. Gibt es noch jemanden, der einen Namen hat? Maja. Gibt es ja mehrere. Und? Der Freddy. Gut. Jetzt symbolisieren die drei Personen unsere Gemeinde. Wenn wir Gott suchen, Jesus suchen, seine Gegenwart suchen, dann bewegen wir uns ja irgendwie in die Richtung. Und das kann ja, oder das ist nicht nur etwas Punktuelles, etwas, wo heute passiert, sondern wenn das ein Lebensstil ist, dann gibt es eine Bewegung von Peter immer näher zu Jesus. Natürlich kennen wir alle auch Rückschritte. Aber wenn wir dranbleiben an Jesus, ihn suchen, in dieser ersten Liebe, in dieser ersten Berufung, die wir als Gemeinde, als Einzelne haben, dranbleiben, immer wieder Jesus suchen, dann kommen wir immer näher zu ihm. Immer mehr in seine Gegenwart. Und darum ist dann der Peter dann da, Maya da und der Freddy da. Was seht ihr auf dem Bild? Es kommt ja nicht nur, wir kommen nicht nur einzeln zu Jesus näher, sondern auch sie kommen immer näher. Das ist ein schöner Nebeneffekt, dass in dem Maß, wie wir die Gegenwart von Jesus suchen, in dem Maß kommen wir auch einander näher. Und unsere Einheit und unsere Liebe zueinander wird wachsen und zunehmen. Das ist das schöne Bild, das das symbolisiert. Nicht nur der Einzelne kommt Jesus näher, sondern auch wir kommen einander immer näher, indem wir die erste Berufung leben, die da uns vorgegeben wird. Je mehr wir die Gegenwart von Gott suchen und in die hineinkommen, desto näher kommen wir auch einander als Gemeinde. Wie sieht die Priorität in deinem Alltag aus? Lebst du in dieser ersten Liebe? In dieser ersten Berufung, die Gott gegeben hat? Zwei Beobachtungen aus meinem Leben. Ich muss immer wieder um die erste Berufung kämpfen. Ich habe das nicht in die Wiege gelegt bekommen. Obwohl ich ja aufgewachsen bin in einem gläubigen Elternhaus, wo man das wie antrainiert hat. Das sind gute Gewohnheiten. Jesus hat auch gute Gewohnheiten gehabt. Gewohnheiten, die man dann auch immer wieder hinterfragen muss und sie wieder neu füllen muss. Ich bin trainiert worden. Am Anfang, als erstes stehst du auf und dann bettest und dann tust du die Bibel lesen. Suchst Jesus. Und es hat Phasen gegeben, wo ich das besser konnte und Phasen, wo ich das weniger gut konnte. Bis hin, dass ich gemerkt habe, vielleicht am besten geht es mir eigentlich, wenn ich zuerst mich zuerst bewege, wenn ich joggen gehe, was ich nicht jeden Morgen mache, und nachher bin ich wach. Oder dass ich etwas essen tue, dann komme ich in die Gang. Wie auch immer, aber unsere erste Aufmerksamkeit gehört Gott. Das habe ich antrainiert bekommen. Und trotzdem merke ich ja immer wieder, es ist immer wieder ein neues Aufmachen, auch eine neue Entscheidung. Dass immer wieder tausende von Sachen einem in den Sinn kommen, wo man denkt, oh, die sind dringender, als jetzt mit Jesus noch ein bisschen Zeit verbringen, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich bin gestern ins Büro gefahren, gestern Morgen, und während ich fahre, kommen mir ein paar Sachen in den Sinn, wo ich mir unbedingt notieren sollte, oder dem sollte ich noch ein Mail schicken. Und dann bin ich hergekommen und habe es zuerst aufgeschrieben und dann habe ich das erste Gebetszeit genommen. Damit ich euch etwas erzählen kann. Nein. Es ist mir nachher erst aufgefallen, das ist genau das. Über das geht es ja eigentlich in unserem Leben und auch heute Morgen. Eine zweite Beobachtung ist, es gibt unterschiedliche Gefäße, unterschiedliche Orte, auch unterschiedliche Lebensphasen. Nicht alles ist immer zur gleichen Zeit dran, wie man da die Gegenwart von Gott suchen kann. Ich habe zum Beispiel in meinem Leben eine Zeit gehabt, als ich auf Walzenhausen gegangen bin, in die Bibelschule. Dann habe ich am Abend einfach aufs Nachtessen verzichtet. Ich habe gesagt, so 3 Mahlzeiten brauche ich nicht. Mir lange 2. Und das Abendessen, da bin ich immer an einen Ort gegangen, auf dem Gelände, wo ich auf den Bodensee gesehen habe. Ich wusste, dort habe ich eine halbe Stunde einfach Zeit für mich, wo ich einfach mit Jesus zusammen sein kann und ihm sagen kann, was mich bewegt. Ob es regnet oder ob es schön ist, ob es kalt ist, spielt keine Rolle. Und das Bild hat sich eingeprägt, das Bild, das man dort, von dort oben runter hat, auf dem Bodensee, wenn es dunkel ist und die Lichter scheinen. Das ist ein faszinierendes Bild. Und ich habe oft auch für die Region gebetet, für die Bodenseeregion. obwohl ich nicht gewusst habe, dass ich einmal da in der Nähe dann wird heimisch werden. Das ist so 2 Jahre, ist so eine Oase gewesen für mich. Nachher in Israel ist das nicht mehr gegangen, natürlich. Habe ich andere Oasen gesucht. Heute ist eine Oase, dass ich am Morgen mit meiner Frau Zeit nehme zum Bibellesen, zum Beten, wo wir genau das erleben tun. Dass wir, ob das jetzt 5 Minuten ist, oder ob das eine Viertelstunde ist oder 20 Minuten, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Wichtig ist, dass es regelmässig ist. Und wir erleben genau das, dass wir selber näher kommen zu Jesus, aber auch zueinander unsere Beziehung stärker wird. Unsere Einheit, unsere Liebe tragfähiger wird. Die Regelmäßigkeit macht es aus. Und so gibt es verschiedene Orte, verschiedene Phasen in einem Leben. Es wäre ein No-Go, wenn ich als Familienvater mit 3 Kindern würde sagen, du Cornelia, am Abend komme ich jetzt nicht mehr zum Abendessen. Da gehe ich jetzt beten. Das wäre ein No-Go. Da braucht es mich am Familientisch. Und darum braucht es ein anderes Gefäß, wo ich dann suchen muss. Wo ich die Liebe, die Aufmerksamkeit kann Gott bringen. Natürlich, auch die Gemeinschaftsebene, wie wir sie ja im Gottesdienst erleben tun, ist mir enorm wichtig. Es braucht aber immer wieder ein sich aufmachen. Ein Aufmachen zu dem Gott. Dass ich sage, ich mache mich auf, ich sammle mich. Mit anderen Christen zusammen. Ich will die Liebe Jesus zum Ausdruck bringen. Und das haben die ersten Jünger auch gemacht. Das hat die erste Gemeinde ausgezeichnet. Und dann lesen wir einen ganz interessanten Vers dann. Und jeden Tag redete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer grösser wurde. Wow. Da könnte man jetzt interpretieren, wenn eine Gemeinde in der ersten Berufung lebt, sich um Gott sammelt, Gott arbeitet, ihm die Ehre gibt, dann müssen wir alles andere nicht mehr machen. Wir können Projektwochen abhaken, der Aufwand lohnt sich. Müssen wir nicht mehr machen. Wir müssen gar nichts mehr so machen gegen aussen. Um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Das könnte man noch fast ableiten daraus. Der Luther sagt ja, und der Herr tat hinzu täglich, welche gerettet werden sollten. Also da sind täglich neue Menschen zum Glauben gekommen. Es ist aber nicht das ganze Bild. Wenn man da zwischen den Zielen liest, dann sehen wir schon, von Anfang an, wo die Gemeinde ins Leben gerufen worden ist, es hat eine grosse diakonische Sozialarbeit gegeben, wo dann von einem Tag auf den anderen 7 Vollzeitstellen gebraucht hat. Also das sind ja nicht gewesen, die Gesellschaft. Da hat man Häuser, Äcker verkauft. Da hat man Güter hin und her gegeben. Da hat man einen Kassenausgleich gemacht. Man hat Arme unterstützt, Reiche haben ihr Geld hineingegeben. Also das musste koordiniert werden. Dann hat es unterschiedliche Status gegeben. Wir lesen das ja nachher in Apostelgeschichte 6, oder? Wo die eine sich benachteiligt gefühlt hat und so weiter und so fort. Also man hat da ein grosses soziales, diakonisches Netz aufbauen. Und trotzdem, unsere erste Berufung ist, dass wir uns um Gott sammeln, ihn arbeiten, ihn an erster Stelle setzen. Und dort, wo es die erste Berufung gibt, dort gibt es auch eine zweite Berufung. Und die könnte man eigentlich auch so zusammenfassen mit dem höchsten Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das Erste. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Also die zweite Berufung kommt auch. Die kommt aber eben als zweites, nicht als erstes. Es gibt eine klare Reihenfolge. Nicht, dass es weniger wichtig wäre, sondern es gibt eine Hierarchie. Es gibt eine Reihenfolge. Und Jesus sagt das, die zweite Berufung sagt das in seinen Worten, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und über die zweite Berufung da möchte ich nächsten Sonntag ein paar Gedanken weitergeben. Zum Abschluss von heute ein wunderbares Bild vom Baum. Der Baum wo muss gut verwurzelt sein, damit er Frucht bringen kann. Seine erste Berufung, also von einem Baum, ist, dass er sich ausstreckt mit seinen Wurzeln, tief abwächst, im Boden, zum Wasser, zu den Nährstoffen. Dass seine Äste, seine Blätter ausstreckt gegen die Sonne, damit er wachsen kann und die Energie, die Kraft aufnehmen kann. Vom Licht, von der Wärme. Das ist seine erste Berufung. Und dann das andere ist genetisch angelegt im Baum. Dann wachsen automatisch auch Früchte an diesem Baum. Und so ist es auch mit dir und mir. Unsere erste Berufung ist, dass wir unsere Wurzeln tief abwachsen lassen. Tief in die Beziehung zu Jesus. Er, der das Wort vom Leben ist. Das Wort Gottes selber ist. Dass unsere Wurzeln wachsen und wir unsere Äste, unsere Blätter ausstrecken zu der Sonne. Zu dieser Kraft, zu dieser Person von Jesus. Und dort, wo das miteinander geschieht, dort werden wir auch gegenseitig geschliffen. Oder die Baumsprache beschnitten oder zurückgeschnitten, damit wir auch genießbare Früchte können tragen mit unserem Leben. Ich möchte jetzt eine Zeit haben vom Worship, vom Lobpreis, darf ich euch bitten, streck dich aus nach dem Gott. Such die Gegenwart von Gott. Das ist eine Möglichkeit, heute Morgen mit diesen Liedern Gott zu suchen, seine Gegenwart zu suchen. Und lass dich ein auf die Sammlung miteinander. Gott immer wieder zu suchen. In der Gemeinde, am Sonntag, unter der Woche. Und dann werden wir das erleben, dass wir miteinander näher kommen zu Jesus und unsere Einheit, unsere Liebe darf wachsen und zunehmen.